ARD.
Die Bundesliga-Saison ist vorbei und vieles ist wie immer. Zum Beispiel, dass die Bayern auf dem Marienplatz stehen und feiern.
Der Zug hat keine Bremse, Zug, der Zug hat keine Bremse.
Borussia Dortmund spielt in der kommenden Saison in der Champions League und Niko Kovac ist derjenige, dem sie das zum größten Teil zu verdanken hat.
Ja, es ist schon ein besonderes Erlebnis, also für uns alle, denn wenn man Tabellenelfter ist als BVB, dann glaubt man seinen Augen nicht mehr.
Und in Liga 2 hat der erste FC Köln den Aufstieg geschafft und geht sogar als Zweitligameister hoch.
Schluss in Köln! Das ist der Aufstiegsjubel in der Domstadt. Das wird Karneval im Mai. Der Rasen wird gestürmt, der Weg zu den Kabinen wird abgesperrt.
Ja, das und noch viel mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Das war sie also, die Bundesliga-Saison 2024-2025, also noch nicht ganz, ne? Es gibt ja noch die Relegation, die kommt noch, aber für die meisten ist jetzt Sommerpause. Wir blicken jetzt nochmal kurz auf das Finale und ziehen eine kleine Saisonbilanz. Bei mir ist Jens Walbrot.
Hallo Tobi.
Hallo mein Lieber, ich bin Tobi Schäfer und ich habe irgendwie das Gefühl, alle Entscheidungen, die jetzt final noch getroffen wurden, haben so ihre Richtigkeit. Es ist nicht wirklich irgendwie was passiert, wo man sagt, nee, das passt jetzt irgendwie nicht zur Leistung der Saison. Ich finde, jeder hat das bekommen, was er sich während der Saison erspielt hat.
Ja gut, das ist ja bei so einer Tabelle meistens dann
die Tabelle
so,
lügt
oder?
Offenbar doch nicht.
Ja, ja das stimmt. Aber
wir gehen das im Einzelnen mal durch. Es gibt einen Punkt, da würde ich schon sagen, nee, das ist nicht ganz verdient. Da hätte ich ein anderes Team gesehen, aber da kommen wir
da
später zu.
Da bin ich jetzt gespannt,
ja,
nach der Anmoderation.
Sei gespannt. Wir wollen mit der ersten Liga anfangen, sprechen natürlich nachher auch noch ausführlich über die zweite Liga. Große Emotionen natürlich in Köln, aber ganz oben in der Tabelle in der ersten Liga sind auch noch Entscheidungen gefallen, zum Beispiel, wer in die Champions League eingezogen ist. Und da dürfen sich dann jetzt Frankfurt und Dortmund freuen. Wir fangen an mit dem BVB, mit diesem wirklich furiosen Saisonendspurt. Von Platz 11 dann bis auf Platz 4, unter anderem durch 5 Siege jetzt in Folge. Jens, du warst am Wochenende ja auch im Stadion und unsere Reporterin Daniela Müllenborn, die war auch da und hat Gregor Kobel, den Torwart der Dortmunder, deswegen nach dem Erreichen des Ziels mal einen kleinen Vorschlag gemacht.
Namensänderung gefällig, Bleifußverein Borussia vor 7 Spieltagen den Fuß aufs Gaspedal getreten und nicht mehr runtergenommen?
Ja, das ist okay, kann man so sagen. Ja. Nee, wir haben wirklich Gas gegeben. Wir haben wirklich eine Riesenleistung gezeigt.
Ja, und der BVB steht zum 10. Mal in Folge in der Champions League. Sie haben die Nerven behalten, das kann man schon sagen.
Ja, es war jetzt am Ende Kiel, aber ich habe das dann am Samstag im Stadion auch immer noch so gedacht, auch auf dem Weg dahin. Das war die ganze Zeit immer dieses Thema. Am letzten Spieltag haben sie es vor 2 Jahren gegen Mainz vergeigt. Und im Spiel fühlt es sich dann gegen Ende der ersten Halbzeit auch wieder so an, als würde das Spiel kippen. Also im Stadion, da gab es dann vereinzelte Pfiffe und so. Es gab ja diese riesige Chance für Kiel zum Ausgleich, obwohl die ja nur noch zu 10 waren. Und da hatte ich den Eindruck, okay, die verlieren hier die Nerven, alle.
Aber eine Parallele gab es nicht. Es gab auch wieder einen Elfmeter. Das war damals gegen Mainz auch so. Den haben sie verschossen, Alea.
Genau.
Alea hat den verschossen ja. Und jetzt nach 3 Minuten schon der Elfmeter für Dortmund und Guirassy verwandelt. Das war der Moment, wo eigentlich klar war, nee, diesmal lassen sie sich das nicht nehmen. Wobei du kannst das nicht vergleichen, ob es um die Meisterschaft geht oder um den Einzug in die Champions League. Ich glaube, das war damals doch mal eine ganz andere Grundstimmung, auch
natürlich,
vorher schon in der Stadt.
Klar, na klar.
Und es bezieht sich ja nicht nur auf das Spiel jetzt, sondern wirklich auf die ganzen letzten Wochen, wo man natürlich sagen muss, da hat Niko Kovac richtig gute Arbeit geleistet. Wir waren am Anfang auch skeptisch. Aber er war derjenige, der das alles da irgendwie gerade gerückt hat.
Ja, er hat, finde ich, es hat ja auch ein bisschen gedauert. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass er natürlich dieser ganze körperliche Aspekt, der immer wieder erwähnt wird, das spielt natürlich schon die vielleicht sogar größte Rolle, also dass er die Mannschaft richtig fit gemacht hat. Und aus heutiger Sicht muss man fast sagen, diese Art Fußball zu spielen, die ja viel mehr auf Intensität angelegt ist, die passt ja eigentlich irgendwie besser zum BVB als alles, was die so in den vergangenen Jahren immer mit viel Ballbesitz, Tiki-Taka, taktisch oft sehr, sehr kompliziert und so. Das passt ja irgendwie jetzt viel besser zur Identität des BVB so, ne, vom Gefühl her. Und er hat es halt über den Weg hinbekommen, das alles zu vereinfachen. Also bei Nuri Sahin war alles sehr komplex und verkopft und er hat dann auch irgendwie versucht, seine Idee von Fußball mit dem Kader des BVB, der da überhaupt gar nicht in jeder Facette zu passte, umzusetzen. Und Niko Kovac hat, glaube ich, einfach gedacht so, okay, ich habe die und die Stärken im Team, lass mal sehen, wie wir die irgendwie hin auf den Platz bekommen. Und na klar, dann kommen Formstärken dazu und so, das spielt dann alles eine Rolle. Aber am Ende hat ihm seine Erfahrung da, glaube ich, auch echt sehr, sehr in die Karten gespielt.
Er hat natürlich auch sehr viel bewirkt, was Disziplin angeht. Er hat, glaube ich, sehr viel Autorität. Ich glaube, ihm folgt man dann eher als vielleicht jungen Trainern vor ihm. Und hat ja mehr oder weniger wie eine Feuerwehrmann-Mission gehabt, die sehr lange dauerte, aber eine Mission, wo du sehr viel Intensität reinbringen kannst und abrufen kannst. Und jetzt ist er aber gefragt, mit Blick auf die neue Saison, jetzt kommt erstmal noch diese Club-WM, wo ich mir eigentlich denke, klar, das ist finanziell super, da kommt richtig Geld in die Kassen, aber es verkürzt natürlich die Sommerpause extrem und vielleicht bräuchte der BVB die Sommerpause eher, um mit Niko Kovac jetzt wirklich nochmal den Kader so umzubauen, wie er noch besser auf ihn auch passt und wie es auch nachhaltiger ist für eine ganze Saison und nicht nur für so eine intensive, sage ich jetzt mal nochmal, Feuerwehrmann-Mission. Also das ist jetzt schon nochmal eine Herausforderung, glaube ich.
Wobei, ich glaube, ein Vorteil von Niko Kovac ist, dass er halt nicht so ein dogmatischer Trainer ist. Also klar, er hat diese hohe Intensität, aber ansonsten ist er brutal flexibel. Also der passt sein System an die Mannschaft an.
Ja, inhaltlich klar. Mir geht's rein um dieses unsägliche Wort Mentalität, was wir dem BVB oft vorgeworfen haben, wo er es geschafft hat, bei den Spielern das auch wirklich immer abzurufen.
Ja, na klar, natürlich. Aber ich glaube, der Schlüssel war, dass er Spieler wieder zu ihrer Bestform gebracht hat. Also zum Beispiel auch Julian Brandt hat er jetzt gegen Kiel auch wieder ein Tor vorgelegt. So, der hat jetzt in den letzten 4 Spielen 6 Scorer gesammelt. Er auf einmal, weil er dann wieder auf der 10 spielt, nicht mehr so viele, so meine Interpretation, ne, da kommen natürlich viele Sachen zusammen, dass das Gesamtgefüge dann funktioniert und so, aber nicht so viele Defensivaufgaben erfüllen muss, sich mehr auf das, sagen wir mal, Gestalten oder das Kreieren der Chancen konzentrieren kann. So, und das sind einfach so Kniffe, die die helfen dir dann, glaube ich, in die Köpfe der Spieler zu kommen und das Gefüge dann eigentlich so das Gefühl des Gesamtgefüges wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob da viel im Winter im Winter ist auch geil. Im Winter, im australischen Winter.
Kommt drauf an, wo du dich aufhältst in der Sommerpause.
Ob da viel passieren muss beim BVB, um irgendwas für Niko Kovacs System irgendwie anzupassen. Sie brauchen einen breiteren Kader und so an der einen oder anderen Stelle sind sie für das, was Niko Kovac jetzt zuletzt gemacht hat, vielleicht ein bisschen zu dünn besetzt. Ne? Also da könnten sie nochmal wirklich einen Schienenspieler zusätzlich noch gebrauchen, möglicherweise. Also im zentralen Mittelfeld, Pascal Groß, finde ich, hat jetzt gegen Kiel brutal gefehlt. Die haben sich total schwer getan, die Dortmunder, diesen tiefen Block auseinanderzuspielen. Dafür jemanden wie Amiri zu holen, wird ja jetzt kolportiert, wird gehandelt in Dortmund, halte ich für total clever. Also so diese Herangehensweise macht Sinn. Gerade auch, weil sie ja diese krasse Belastung jetzt im Sommer haben.
Ja.
Aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagen muss, ja, jetzt muss irgendwie für Kovacs System noch irgendwas neu geholt werden, sondern einfach den Kader verbreitern und vielleicht auch hier und da noch mehr Qualität dazu.
Ja, ich finde, der Kader muss in sich ein bisschen resistenter werden, unabhängig, wer jetzt Trainer ist. Vielleicht muss man da einfach dann nochmal ein bisschen genauer hingucken, wen man da holt, um die Mannschaft zu verstärken, um vielleicht auch wieder größere Ziele haben zu können, als immer nur sagen zu können, wenn wir Vierter werden, dann war es eine okaye Saison und alles darüber hinaus schaffen wir eh nicht. Also ne, Leverkusen hat letztes Jahr vorgemacht, dass es möglich ist.
Ja,
aber
macht den Fehler nicht wieder, dass der Trainer den einen Spieler will, der Sportdirektor will einen anderen und dann holen sie einen Dritten, den keiner wollte. So. Also ne, sie sollten sich schon absprechen und Niko Kovac da einzubeziehen macht schon Sinn, na klar.
Kommen wir zu Eintracht Frankfurt, die auch den Einzug in die Champions League geschafft haben durch den, sag ich mal, Endspielsieg beim SC Freiburg. Und der Trainer Dino Toppmöller von der Eintracht, der fasst die Saison mal so ein bisschen zusammen.
Wir haben so viel Widerstandsfähigkeit gezeigt in der ganzen Saison. Wir hatten schon vom Start weg der Saison aufgrund ein paar holprigen Momenten im letzten Jahr hatten wir schon von Anfang an einfach so viele Zweifler, die nicht an uns geglaubt haben. Und die Jungs haben einen herausragenden Job gemacht. Wir haben eine tolle Serie am Anfang der Saison gehabt. Dann kamen 2, 3 Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Dann kamen schon wieder Zweifler um die Ecke. Und dann haben wir wieder die richtige Antwort mit 7 Siegen gegeben. In der Winterpause verlieren wir mit Omar den besten Spieler der Saison. Dann kamen die Nächsten wieder um die Ecke. Ja, schaffen sie das? Und ich glaube, wenn man die Hinrunde sieht, mit 33 Punkten, glaube ich, war die beste überhaupt der Vereinsgeschichte. Und jetzt, glaube ich, 27 Punkte in der Rückrunde, auch auf Platz 5. Ich bin einfach unfassbar stolz auf diese junge Mannschaft, weil das geht ja dann oft unter. Und das sollte auch nie irgendwo ein Alibi sein, wenn wir über junge Spieler sprechen. Aber trotzdem muss man einfach mal das anerkennen, was diese Jungs geleistet haben in dem Jahr, ist einfach herausragend. Da bin ich so stolz drauf, da Trainer von den Jungs zu sein.
Ja, und deswegen sagen wir auch Glückwunsch SGE, und ich muss an dieser Stelle wirklich nochmal deutlich erwähnen, Jens hatte Unrecht. Jens hat gesagt, sie haben die Champions League verkauft im Winter oder wie du sagen würdest, im Sommer oder im australischen Sommer. Mit dem Verkauf von Omar Marmoush haben sie die Champions League aus der Hand gegeben. Hast du bestimmt 10-mal hier gesagt und es ist nicht eingetreten.
Ich habe gesagt, ich befürchte das.
Jetzt auf einmal.
Ich habe nicht gesagt, dass es so ist. Nee, das stimmt schon. Aber also es war jetzt am Ende ja wirklich zittriger. Und können wir uns darauf einigen, mit Omar Marmoush bis zum Ende der Saison hätten sie das schon lange in der Tasche gehabt. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, sie hätten Leverkusen vielleicht sogar die Vizemeisterschaft streitig machen können.
Mit Omar Marmoush? Ja, das ist jetzt natürlich reine Spekulation.
Ach was.
Aber am Ende des Tages muss man sagen, das war wirklich aber auch verdient, dass sie den Champions League einziehen. Es wäre eine große Enttäuschung gewesen, wenn das jetzt noch schiefgegangen wäre. Sie waren ja seit dem 9. Spieltag durchgängig immer unter den Top 4, glaube ich, seit dem 9. oder ziemlich früh, ja, auf jeden Fall. Und haben das dann doch ganz gut kompensiert. Haben eine junge Mannschaft und haben, wie ich finde, auch wirklich einen herausragenden Trainer. Super, dass sie auch immer an ihm festgehalten haben. Jetzt haben sie mit ihm verlängert, mit Dino Topmöller. Und wenn du so ein Ziel jetzt erreichst, so, da wächst so viel jetzt raus hervor, glaube ich. Und es ist eine Mannschaft, die richtig Spaß macht und wo man sich richtig drauf freuen kann in der Champions League auch, glaube ich.
Ja, generell auch für die kommende Saison. Ne? Also ich überlege ja jetzt schon, welchen Harakiri-Meistertipp ich ausgrabe. Und ist die Eintracht, finde ich, schon auch ein Kandidat. So, den man, also es kommt immer darauf an, wie jetzt die Transferphase auch läuft. Ne?
Genau.
Aber also wenn du mal daran denkst, wie Omar Marmoush in der vergangenen Saison, war er bei der Eintracht schon auch der beste Torschütze. Und der ist ja, da hat ja nochmal eine Schippe draufgelegt. Mal sehen, ob Ekitike bleibt, jetzt wo sie in der Champions League spielen, wer weiß, keine Ahnung. Aber wenn der eine ähnliche, der ist ja quasi, musste ja in der Saison in die Marmoush-Rolle reinrutschen. So. Und da ist mit Sicherheit auch das Ceiling noch lange nicht erreicht. Da geht es mit Sicherheit auch noch ein bisschen weiter. Und das ist schon echt eine sehr, sehr gute Aussicht, die die Eintracht so hat. Sie müssen ein bisschen überlegen, wie sie Mario Götze, der hat ja total Relevanz bekommen im Laufe der Saison oder eigentlich ja auch schon von Beginn an der Saison gehabt. Also auch ein großer Faktor. Ich habe jetzt auch letztens irgendwo gehört, dass manche Eintracht-Fans sagen, es ist die beste, oder überhaupt auch so Beobachter sagen, das ist die beste Götze-Saison, seit er von den Dortmundern zu den Bayern gewechselt ist. Ne? Also das kann tatsächlich auch, weiß ich nicht, dafür liegt halt zu viel Zeit dazwischen, aber das beschreibt zumindest, wie wichtig Mario Götze für die Eintracht war.
Aber der kommt natürlich jetzt auch in ein gewisses Alter, ist verletzungsanfällig.
Sie haben mit Can Usun jemanden, den man da aufbauen könnte. Das ist sowas, wo ich mich frage, ob sie da nicht gerne einen Schritt weiter schon gewesen wären. Auf der anderen Seite hat auch der ja schon Impact gehabt in dieser Saison und ist ja noch brutalst jung, ne? Und kam ja letztes Jahr aus der zweiten Liga. Also es sind ganz viele Spieler, wo du denkst, ja okay, das war jetzt gerade mal der erste Schritt. Und das ist schon wirklich bemerkenswert und Dino Topmöller scheint da der richtige Trainer für zu sein. Ich meine, wenn sie es mit der jungen Mannschaft in so einer Do-or-Die-Situation am letzten Spieltag dann irgendwie ziehen und sie drehen ja das Spiel,
genau,
auch noch.
Nach
Rückstand. Das ist schon wirklich krass.
Ja, Frankfurt hat zweimal in dieser Saison ein Spiel gedreht und auch gewonnen, zweimal gegen Freiburg übrigens. Glückwunsch aber auch an den SC Freiburg, die gehen in die Europa League. Das ist natürlich im ersten Moment ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn die Champions League so nah ist, aber wenn man ihnen vor der Saison gesagt hätte, pass auf, Jahr 1 nach Christian Streich, ihr qualifiziert euch für die Europa League, hätte jeder gesagt, yo, super, machen wir. Und es fehlte am Ende dann auch, es fehlte so ein bisschen Heimstärke zum Schluss. Sie haben nur eins von den letzten 6 Heimspielen gewonnen und auch gegen die Top 7 in der Tabelle, glaube ich, in der gesamten Saison kein einziger Sieg. Dann ist es vielleicht auch nicht ganz verdient, in den Champions League einzuziehen.
Ja, das ist so, auch mit dem negativen Torverhältnis. Ne? Das spielt dann am Ende auch eine Rolle. Man hat am Samstag, finde ich, schon aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Nervosität ist oder irgendwie Karma, aber auf einmal macht Philipp Lienhardt einen entscheidenden Fehler.
Haut über den Ball,
so eigentlich so die Souveränität in Person. Vincenzo Grifo mit dem entscheidenden Ballverlust da, wo er ihn im Mittelfeld total eigentlich unüblich für ihn so vertändelt, ne, bevor Christensen das Tor macht. So, also solche Dinge kamen dann auch dazu. Kann auch sein, dass das der Kopf der Spieler war, die dann irgendwie doch das Gefühl hatten, oh.
Wir haben was zu verlieren.
Ja. Und trotzdem ist es natürlich, also hätte ich ehrlicherweise vor der Saison und gerade auch zum Saisonstart, beziehungsweise der Saisonstart war ja ganz okay, aber als es dann so ein bisschen eingebrochen ist bei den Freiburgern, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass sie es noch nach Europa schaffen. Und deswegen Respekt, gut, sehr, sehr gute Leistung und vor allem finde ich auch so die spielerische Entwicklung über die Saison, die war wirklich bemerkenswert.
Ja, und deswegen ist für mich Julian Schuster auch der Trainer der Saison, würde ich mich jetzt fast schon festlegen, weil er eben dieses schwere Erbe angetreten hat und er musste nicht nur einfach das weitermachen, was Streich über all die vielen Jahre aufgebaut hat, sondern er hat wirklich punktuell Dinge auch verändert. Ne? Er hat den Spielstil ein bisschen aktiver gemacht, ne? Ein bisschen höhere Pressing Linien und so, hat personell wirklich auch so nach und nach einen kleinen Umbruch eingeleitet. Da saßen jetzt ein paar Etablierte ja auch mal auf der Bank und so, und das ist ja wirklich gut gegangen. Und das musst du erstmal machen in deinem ersten Jahr auch als Cheftrainer bei so einer Mannschaft dann. Also wirklich Hut ab. Richtig gut. Ich meine, in Freiburg kannst du auch so arbeiten. Da wirst du auch in Ruhe gelassen. Woanders kriegst du, glaube ich, ein bisschen mehr Dampf. Aber das, also da fallen mir keine Komplimente mehr ein. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, und das ist auch wenn sich das von außen vielleicht gar nicht so anfühlt oder man das gar nicht glaubt. Ich denke, so ein Trainer, wenn der merkt, okay, das auf einmal entgleitet dir das so ein bisschen, ne? Dann, wenn du so eine Schwächephase hast, das kann auch schon eine krasse Belastung sein. Und dann die richtigen Schlüsse in solchen Momenten zu ziehen als junger Trainer, das spricht schon dann für ihn. Ne? Also er hat ja dann auch ein bisschen, ist so einen Schritt zurückgegangen, irgendwie erstmal wieder mehr Fokus auf defensive Stabilität und so und danach dann den nächsten Schritt wieder nach vorne und am Ende hat sich rausgestellt, er hat den einen Schritt zurückgemacht, um zwei nach vorne zu machen. Das ist, also ich kann da mitgehen bei der Argumentation, auch wenn er nicht mein Trainer des Jahres wäre.
Zu dem kommen wir ja noch. Aber es passt so, was ich vorne sagte, jeder bekommt so das am Ende, was er sich während der Saison erarbeitet hat. Ich finde, da passt Europa League gut und ich finde, da passt auch die Conference League für Mainz richtig gut.
Das ist zu wenig, sage ich.
In Anbetracht der Tatsache, wer noch darüber steht, finde ich es angemessen. Mainz holt das 2:2 gegen Leverkusen, jetzt am letzten Spieltag. Mande spielt Paul Nebel mit seinem 10. Saisontor. Was für eine Saison, was für eine Quote. Und er hat da nach dem 10. Tor tatsächlich selber ja auch nochmal ein bisschen durchgezählt und danach verraten, was dahinter gesteckt hat.
Ja, ich hatte vor ein paar Wochen, ich glaube, da hatte ich war ich bei 7 Toren, da hat mein Großvater gesagt, 10 wäre ganz gut und deswegen habe ich dann bis 10 gezählt einfach.
Paul Nebel, er und natürlich auch noch ein paar andere Spieler, auf die wir bestimmt noch kommen, schießen Mainz in die Conference League. Und es ist deswegen verdient, weil ich sehe schon deinen kritischen Blick, weil sie jetzt von den letzten 9 Spielen haben sie 1 gewonnen. Das ist dann schon auch so ins Ziel geschleppt. Ne, sie waren mal auch Top 4 oder Vierter oder so, wo wir gesagt haben, boah, Mainz Champions League. Und dann kam irgendwann so ein Bruch, wo ich gesagt habe, die gewinnen kein Spiel mehr. Und dann war es halt 1. Und deswegen ist Conference League okay.
Ja, ich will auch, liebe Mainz-Fans, das ist überhaupt gar nicht irgendwie als Offensive gemeint gegen euch, sondern überhaupt nicht. Ich finde einfach, es irgendwie gemessen an der daran, wie die Mannschaft begeistert hat zwischendurch, finde ich, ist es fast so, fühlt sich fast nach zu wenig an, so nach dem Motto, es wäre mehr drin gewesen, aber du hast natürlich schon recht und das ist für Mainz, ich will euch die Freude darüber überhaupt nicht nehmen, natürlich ein Riesenerfolg in die Conference League zu kommen und ich gönne euch jede Auswärtsfahrt im kommenden Jahr. Da mache ich mir aber ein bisschen Sorgen darüber, wie der Kader dann im kommenden Jahr aussieht und ob auch Bo Henriksen noch der Trainer sein wird. Übrigens auch ein...
Zu Beginn der Saison, weil er so begehrt ist?
Ja. Ja. Übrigens auch ein Trainer des Jahreskandidat, ein klarer, finde ich.
Das auf jeden Fall auch, ja. Ja, da sprichst du natürlich was an. Johnny Burkhardt wird immer wieder gehandelt bei anderen Vereinen. Jetzt wurde nochmal klargestellt, er hat keine Ausstiegsklausel.
Ja, kriegen sie ein paar Euro, also ein paar Euro ist gut. Also die werden dafür schon ordentlich kassieren für Mainzer Verhältnisse. Aber ist die Frage, kriegst du einen adäquaten Ersatz?
Ja. Amiri hast du auch schon genannt. Klar, du kannst dann irgendwann nicht Nein sagen und dann ereilt dich möglicherweise das Schicksal, was Heidenheim hatte, ne? Diese Doppelbelastung, das spielt dann schon eine Rolle. Aber deswegen sagt man ja nicht Nein zu Europa. Also das, und Mainz hat die Erfahrung ja auch schon mal gemacht. Ne? Es ist ja jetzt nicht zum ersten Mal Europapokal für die Mainzer. Und sie haben ja auch immer wieder einen guten Kader dahingestellt. Und ich freue mich, dass sie da wirklich jetzt mal europäisch unterwegs sind.
Ja, und aber also es fühlt sich wahrscheinlich wie eine Ewigkeit an, dass sie nicht mehr europäisch gespielt haben. Und überleg mal, die wären ja in der vergangenen Saison fast abgestiegen. Und eigentlich waren sie ja, als Bo Henriksen kam, eigentlich waren sie da schon weg. Also es ist wirklich ein mittleres Wunder, dass Mainz jetzt tatsächlich in der Conference League spielt. Und gemessen daran ist es ein Riesenerfolg und das darf Mainz natürlich auch zu Recht feiern, auf jeden Fall.
Ist für mich auf jeden Fall die Überraschung der Saison Mainz, was mich dann aber direkt zur Enttäuschung der Saison bringt. Ich ziehe das jetzt mal vor, weil es gerade passt. Die Enttäuschung der Saison für mich ist nämlich ganz klar RB Leipzig. Die spielen nicht im Europapokal. Dabei hatten sie da ja eigentlich ein Abo drauf, haben jetzt am letzten Spiel gegen Stuttgart verloren, haben insgesamt 5 Spiele trotz Führung verloren, 51 Punkte, das ist so wenig wie noch nie. Das war wirklich eine Katastrophensaison. Wir erinnern uns an das Auftreten in der Champions League, was wirklich auch super enttäuschend war. Und ich glaube, da muss jetzt wirklich mal alles umgegraben werden.
Das ist, ich hatte den Eindruck, dass es auch über... irgendwie die falsche Idee von Marco Rose kann es ja nicht gewesen sein, so, weil das ist jetzt ja unter Joel Löw also auch nicht viel besser geworden am Ende, ne? Und
als Marco Rose ging, hatten sie 3 Punkte Rückstand auf die Champions League, ja. Und jetzt enden
ja,
sie
vielleicht
mit,
hätten
mit
sie
6.
mit ihm sogar besser, weitermachen sollen.
Ich hatte es ab's auch für einen Fehler gehalten, ihn rauszuschmeißen.
Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass es in der Mannschaft halt auch nicht stimmt, ne? Also das da gab's ja dann auch öfter mal Berichte darüber, dass es dann Beef in der Kabine gab und so und
dass sich einzeln auch was rausnehmen, ne?
Ja, und
Xavi war glaube ich nicht so richtig unumstritten, bisschen
ja, Šeško ja auch nicht, da gab es ja wohl auch irgendwie, also hier und da gab es ja auch dann wirklich auf dem Platz so ein Verhalten, wo du denkst, okay, da so verhält sich ja kein mannschaftsdienlicher Spieler oder jemand, der Wert darauf legt, dass die Mannschaft ihn schätzt. Ne?
Ja. Und das Problem war, du konntest das nicht abstrafen, weil der Kader einfach zu dünn besetzt war. Du musstest dann trotzdem auf die Spieler bauen und setzen. Dabei, wenn du den Kern nimmst, ist das ja auf jeden Fall ein Champions-League-Kader. Es gab einige, die vor der Saison Leipzig sogar als Meister-Tipp hatten.
Da hab ich auch von gehört.
Ja. Und dann hatten sie aber auch ein bisschen Verletzungspech und dann kommt halt vieles zusammen. Und obwohl dann Jürgen Klopp in den Konzern eingestiegen ist, ehrlicherweise ab dem Moment wurde es fast sogar noch schlechter. Also der hat jetzt wirklich viel zu tun, wobei es ist ja nicht seine Aufgabe allein, jetzt Leipzig wieder auf die Beine zu kriegen. Ne? Aber man suggeriert das jetzt natürlich, dass er da jetzt gefragt ist. Und er wird sicherlich auch gefragt, Jürgen, was sollen wir machen? Hast du eine Idee?
Also das ist jetzt ein bisschen Meta, ne? Aber Leverkusen war ja auch immer so ein Sprungbrettverein, bis irgendwann Xabi Alonso dahin kam und dann irgendwie gesagt hat, so jetzt will ich hier mal Leute holen, mit denen ich Titel gewinnen kann. Mhm. Und den Eindruck habe ich bei RB Leipzig auch, dass da Menschen, Spieler wie Xabi oder so, auch wenn er jetzt natürlich dann da fest hingegangen ist, aber er wird ja wahrscheinlich jetzt auch wieder weg sein, jetzt wo sie nicht international spielen, dass solche Spieler dann da vor allem hingehen, um sich irgendwie ein größeres Schaufenster stellen zu können. Und wenn du das nicht rauskriegst, und irgendwie 2-3 Spieler holst, die wirklich sich zu deinem Team da bekehren. Ich meine, die haben mit Orban jemanden, bei dem das so ist, aber das reicht dann wahrscheinlich nicht. Ne? Und da kannst du noch so viel Qualität haben, dann ist deine Mannschaft am Ende wahrscheinlich nicht gut genug. Mal sehen, wie es in der kommenden Saison wird.
Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich viel passieren in Leipzig in der Sommerpause. Gucken wir nur auf eine andere Entscheidung, die getroffen wurde am Wochenende. Und da ist dann gar nicht mehr so viel passiert. Beim Rennen um die Relegation blieb das Heidenheimer Wunder aus. Heidenheim geht nach dem 1:4 gegen Bremen in die Relegation, obwohl Hoffenheim wirklich alles dafür getan hat, selber noch in die Relegation zu rutschen. Die Hoffenheimer verlieren 0:4 gegen die Bayern und haben da tatsächlich was angeboten. Ganz kurz nur zu den Bayern. Die waren ja wegen des Trips nach Ibiza auf die Balearen sind ja einige auf die Barrikaden gegangen, aber es hatte offenbar keine Auswirkungen auf die Leistung dann auf dem Platz. Die Bayern haben geliefert und trotzdem hat sich irgendwie niemand für sie interessiert. Kleines Beispiel dafür, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mit Trainer Vincent Kompany und Bayern-Pressesprecher Dieter Nicklis war das zu spüren, dass irgendwie die Bayern kein Thema mehr waren.
Und damit darf ich die erste Frage aufrufen an unseren Trainer. Wer möchte beginnen? Bitte Handzeichen und das Mikrofon in Empfang nehmen.
Ich erwarte keine Frage.
Nur strahlende Gesichter.
Weil wir haben gewonnen, 4-0.
Ja, es war jetzt ein kleiner Überfall. Vielleicht geben wir noch ein paar Sekunden. Oder werden nur Fotos gemacht? Okay.
Prost. Danke, Jungs.
Vielen Dank.
Ja, das passiert so, glaube ich, auch nicht oft bei Bayern Pressekonferenzen. Ich denke, das Interesse wird wiederkommen, wenn es jetzt um die Kaderplanung geht. Ich will jetzt gar nicht über Florian Wirtz sprechen oder über Sané. Dann gibt es auch die Club-WM. Aber die Bayern haben jetzt an diesem Wochenende keine Hauptrolle gespielt. Oder gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse beim Feiern auf dem Marienplatz?
Ich habe von keinem gehört, nee.
Okay, ich auch nicht. Dann lass uns wieder zu dem anderen Thema zurückkommen, zum Relegationsthema. Also Hoffenheim dann soeben gerettet und das ist der Punkt, wo ich sage, das ist die einzige Entscheidung, wo ich mir gedacht habe, nee, eigentlich hätte Hoffenheim die Relegation verdient. Heidenheim.
Ach so, ja, ja, okay,
weißt du?
Da gehe ich mit, das stimmt, da gehe ich sogar wirklich mit. Am Ende, wie gesagt, sie haben es ja selbst dann auch versucht, indem sie sich einfach von den Bayern mal wieder haben abschießen lassen.
Also wirklich vor allem, also dass Heidenheim da unten landet, ist ja. Das war ja erwartbar, aber Hoffenheim hat natürlich auch einen Kader, der viel zu gut ist, um
70 Millionen oder wie viel haben die ausgegeben insgesamt mit Winter?
Knapp mal eben so vor der Relegation wegzuspringen.
Das ist eine absolute Farce, was da passiert. Es wäre wirklich verdient gewesen, auch wenn ich glaube, wären sie in die Relegation gekommen, wären sie halt wieder einfach das deutlich stärkere Team und hätten es dann irgendwie gepackt und wären in der Liga geblieben. Aber verdient, hast du recht, hätte Hoffenheim auf jeden Fall den Relegationsplatz.
Und fest steht jetzt auch, Christian Ilzer bleibt sicher Trainer in Hoffenheim in der kommenden Saison, wurde jetzt gesagt. Da gab es ja auch Spekulationen, aber sie wollen es dann mit ihm tatsächlich nochmal probieren.
Ja, hätte ich mir jetzt überlegt, aber mal gucken, wohin es führt. Also da gibt es ja auch gefühlt in jedem Jahr einen Umbruch.
Ja, und dass Heidenheim in die Relegation muss, das haben wir jetzt häufig schon erklärt. Die Saison war halt eigentlich eine gute ab dem Moment, wo sie in der Conference League ausgeschieden sind. Ich glaube, da waren sie ab Conference League aus, waren sie tabellarisch irgendwie, ja, wenn man nur die Spiele, das sind glaube ich 8. oder 9. oder so, was ja dicke gereicht hätte.
Ja, aber das hätten sie über die Saison ja so oder so nicht. Also sie haben einfach, der Adalas mit Kleindienst und mit Beste und mit Dingschi, der war einfach zu groß. Das haben sie in dieser Saison nicht kompensieren können. Auch kein Paul Wanner konnte das. Und die Maßnahmen in der Winterpause waren dann okay. Aber ich bin nicht sicher, ob das ohne Conference League wirklich viel besser gelaufen wäre. Aber wahrscheinlich, vielleicht hätten sie den Klassenerhalt dann tatsächlich geschafft, irgendwie als 15. oder 14. oder so.
In der Relegation geht es jetzt gegen die SV Elversberg. Dazu kommen wir gleich. Wir bleiben aber erstmal noch mal kurz in der ersten Liga und küren vielleicht noch mal so den Spieler der Saison. Habe ich versucht, einen für mich zu finden und ich sehe nicht so den einen, der so herausragt.
Also, ich sehe einen.
Also ich fange mal an.
Ja.
Man könnte natürlich, also klar, du kannst immer den Torschützenkönig nehmen, aber ich finde nicht, dass Harry Kane, dass die Bayern jetzt ohne Harry Kane nicht Meister geworden wären. Ja, vielleicht doch, okay, aber so, ja, gut, kannst du immer machen. Aber wenn du auch mal guckst, wie viele Elfmeter der einfach auch geschossen hat und so, es war jetzt nicht so wie die letzte Saison, wo halt, wie viel waren das letzte Saison? 36?
34, 36, ja, irgendwie sowas.
Ich finde immer, du musst mal noch die Bedeutung des Spielers für die Mannschaft messen und da finde ich, ist man relativ schnell bei Tim Kleindienst. Auf jeden Fall einer der besten Transfers.
Das auf jeden Fall, ja.
Und natürlich hat Gladbach nichts erreicht, aber das lag jetzt nicht an ihm. Und da müssen wir jetzt natürlich auch nochmal sagen, wie bitter, dass er jetzt so eine schwere Verletzung hat, schwere Meniskusverletzung, wird mehrere Monate ausfallen. Das ist nicht nur für die Nationalmannschaft bitter, sondern eben auch für die Gladbacher. Aber natürlich, nein, er ist nicht Spieler der Saison. Man könnte dann Omar Marmoush nehmen, aber der hat nur die halbe Saison in der Bundesliga gespielt.
Der ist immer noch überall in den Rankings ganz weit oben dabei, ne?
Ja.
Immer noch, obwohl er nur ein halbes Jahr gespielt hat.
Nach Noten ist das übrigens auch. Das ist der notenbeste Spieler immer noch. Es gibt so Spieler wie bei Freiburg, Grifo, Doan, aber bei den Bayern findest du noch einige. Olisee ist auch.
Das ist mein Spieler der Saison.
Ja, wenn ich mich jetzt festlegen würde, dann wäre ich nämlich aber bei Kimmich zum Beispiel.
Ja, Kimmich auch beeindruckend, aber ich finde, über Olisee haben wir auch viel zu selten gesprochen, weil der halt so mega komplett ist. Also der ist ein super Abschlussspieler mit 12 Toren. Hat aber auch 15 Assists und was dann halt noch dazu kommt, er ist zusätzlich auch der Beste, was die zusätzlichen Torbeteiligungen angeht. Also nicht Vorlage oder Abschluss, sondern erste Vorlage vor der Vorlage und so. Also total wichtig für das Bayern-Kombinationsspiel, total spielintelligent und ein unglaublich guter Transfer. Für mich auf jeden Fall spätestens seit der Musiala-Verletzung der wichtigste Spieler bei den Bayern, aber eigentlich für die ganze Saison wirklich, also auch als neuer Spieler, so direkt so einen Impact zu haben. Für mich ist Olise der Spieler der Saison.
Aber dann gehe ich da mit, der war ja auf meiner Shortlist auch drauf. Ich konnte mich nicht auf einen einigen. Dann lass uns Olise die Medaille überreichen, die wir noch herstellen lassen müssen.
Ja, bringe ich ihm mit. Demnächst.
Wir blicken jetzt in die zweite Liga und auch erstmal noch auf die Entscheidungen, die am Wochenende getroffen wurden, gefallen sind. Der erste FC Köln ist zurück in der Bundesliga, machte den Aufstieg und die Zweitligameisterschaft am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern klar. Jens, wir gönnen uns doch mal die letzten Sekunden und den Abpfiff in Köln.
Der hat sich den Ball unter den Arm geklemmt und sagt jetzt, ich pfeife ab. Der erste FC Köln ist Zweitligameister der Saison 2024-25, gewinnt mit 4:0 gegen den ersten FC Kaiserslautern und hier hat die Freude keine Grenze mehr. Hier stürmen die Menschen den Rasen, sie umringen die Spieler und wollen feiern. Köln nach einem Jahr zweite Liga zurück in der Bundesliga.
Als erstes Team in der Geschichte der eingleisigen zweiten Liga ist der 1. FC Köln zum 5. Mal Zweitligameister. Rekord-Zweitligameister.
Ja, hat sich ja die ganze Saison über angedeutet.
Ja, aber sie haben es spannend gemacht.
Ja. Also am Ende muss man ja generell sagen, das war schon irgendwie eine weirde Zweitligasaison so insgesamt. Ne? Und ich kann schon auch jeden, der es jetzt nicht geschafft hat, unter anderem ja auch die Lauterer, die bis zum letzten Spieltag Chancen hatten, verstehen, dass sie jetzt sehr enttäuscht sind. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es so schnell nicht mehr so leicht wird, irgendwie unter den Top 3 zu landen, weil es halt einfach keine Mannschaft gab, die sich absetzen konnte. Props an Friedhelm Funkel finde, also diese Erfahrung ist einfach durch nichts zu ersetzen. Kein Taktikfuchs, also er hat ja dann auch nochmal gesagt, er ist jüngere Trainer haben ja oft viel andere, ganz andere Herangehensweisen. Und diese Erfahrung, diese Situationen zu kennen und so, ist einfach in solchen Momenten durch nichts zu ersetzen. Hm. Also es ist schon bemerkenswert.
Es ist sein 7. Aufstieg schon in seiner langen Trainerlaufbahn. Aber Friedhelm Funkel hat danach die Blumen erstmal weitergereicht.
Und deswegen gilt mein Glückwunsch auch an meinen Vorgänger, an Gerhard, der gute Arbeit hier geleistet hat, der 32 Spieltage hinter sich gebracht hat und Zweiter war. Das darf man einfach nicht vergessen. Und er hat aus meiner Sicht einen viel größeren Anteil daran, dass diese Mannschaft aufgestiegen ist. Ich habe das ein oder andere vielleicht in den 2 Spielen korrigiert. Und ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, dass ich jetzt 7-mal aufgestiegen bin. Dafür sind die 2 Spiele eigentlich viel zu kurz gewesen. Ich habe das ein oder andere vielleicht positiv bewirken können, aber den größten Anteil am Aufstieg hat das Trainerteam von Gerhard und Gerhard selber auch.
Ein Ehrenmann, der Friedhelm.
Ja.
Und er wurde ganz oft gefragt, wie es jetzt so weitergeht. Und es war nie rauszuhören oder ganz klar rauszuhören, dass er sagt, ne, natürlich war das jetzt hier mein letzter Trainerjob. Bei dem war schon durchzuhören, der ist nicht abgeneigt, jetzt weiterzumachen.
Ja.
Und ich glaube, der Ball liegt jetzt beim 1. FC Köln. Wenn die sagen, Friedhelm, möchtest du noch? Dann sagt er ja.
Also nach dem Pokalfinale mit Lautern, vergangene Saison, hat er gesagt, boah, so eine ganze Saison ist mir eigentlich zu lang. Aber nochmal so für 10 Spieltage oder so komme ich. Und nur 2 Spiele waren ihm offenbar zu kurz. Also ich kann mir das gut, wenn ich der 1. FC Köln wäre, ich würde es glaube ich machen.
Oder aber sie suchen sich jetzt einen neuen und müssen dann nächstes Jahr im April wieder bei Friedhelm anrufen und sagen, Friedhelm, kannst du uns retten?
Ja, das Thema, was ich da jetzt sehe, ist, dass ja das Chaos, dadurch, dass ja auch die sportliche Leitung rausgeschmissen worden ist mit Keller, Christian Keller, das ist halt einfach, da brauchst du halt jemanden, glaube ich, dann, der schon diese Erfahrung von Friedhelm Funkel hat, um, ich sag mal so, das ganze Ding auch ein bisschen zusammenzuhalten und zu moderieren, weil ich sehe nicht kleine Anzeichen dafür, dass aus Köln der nächste FC Schalke wird. Die sind auch direkt wieder aufgestiegen nach dem ersten Abstieg, nach langer, langer Zeit und da hatten sie aber dasselbe Chaos im Verein.
Hm.
Und du weißt, wo Schalke jetzt steht.
Kommen wir gleich auch noch zu. Auf jeden Fall ein großer Feiertag in Köln, denn nur ein paar Stunden vor der Zweitligameisterschaft der Profis ist die A-Jugend deutscher Meister geworden.
Ja, krass.
Im Finale gegen Bayer Leverkusen in Leverkusen. Das klingt jetzt alles so wie nach einer Zeitenwende beim FC. Also da gibt es offenbar ja auch einen Pool an jungen Spielern.
Den gab es aber ja schon immer. Wo kommt nochmal Florian Wirtz her? So, sie waren halt nie clever genug, die zu halten, ne, und zu integrieren. Justin Diehl ist ja auch zum VfB Stuttgart gewechselt, weil sie es irgendwie nicht hinbekommen haben, den dann bei den Profis einzubinden. Also einbinden, der wollte halt seinen Vertrag nicht verlängern. Ne? Das ist ja auch so ein Thema bei diesen großen Clubs. Die haben ja ganz oft gute Jugendarbeit und am Ende machen die wenigsten da richtig viel draus. Also wie zum Beispiel Mainz. Wenn du guckst, wie Mainz das umsetzt, ihre starke Jugendarbeit, dass die Profiabteilung davon profitiert. Das kriegen halt Vereine wie Schalke oder Köln oder so oder noch nicht mal der BVB kriegen das wirklich hin.
Mhm.
Und das ist natürlich eine Baustelle. Und deswegen, weil da so viele Dinge gerade so baustellenmäßig sind, halte ich die Idee, Friedhelm Funkel in Köln zu halten, wirklich für nicht schlecht.
Weil er ganz viel Ruhe und Erfahrung reinbringt, die der Verein gut gebrauchen kann.
Genau, und der kann auch Tim Lemperle erklären, wann der richtig feiert und so, auch wenn Lemperle nächstes Jahr nicht mehr da ist.
Das hat er gesagt, Tim Lemperle muss lernen, wie man richtig feiert und vor allem muss er lernen, sich dabei nicht fotografieren zu lassen.
Ja.
Aber das ist auch Friedhelm Funkel, ne? Dass er Lemperle dann nicht suspendiert, er gibt ihm die Chance, dass er nochmal spielt, kann sich ein bisschen rehabilitieren.
Ja, diese Gelassenheit einfach, das ist einfach so viel wert. Ich finde auch, als er an Lautern übernommen hat, der strahlt so eine Gelassenheit aus, weil er einfach weiß, ey, es gibt eh nichts, was hier passieren könnte, weil ich noch nicht erlebt habe. Und das ist so viel wert.
Ja. Also Köln Erster, der HSV als Zweiter, den haben wir schon ordentlich abgefeiert und in die Relegation geht die SV Elversberg und zwar eben gegen Heidenheim. Elversberg siegt zum Saisonabschluss auf Schalke und jetzt kommt es zum, wie ich ihn nenne, El Sympatico, die Relegation.
Von Heidenheim gegen Elversberg ist El Sympatico?
Ja, es sind zwei kleine Standorte, die eine tolle Arbeit gemacht haben, die irgendwie total sympathisch sind, finde ich.
Mhm.
Die Trainer sind hochsympathisch, sind die beiden dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball, Frank Schmidt und Horst Steffen auf Elversberger Seite. Heidenheim ist 4-mal so groß wie Elversberg übrigens, ne? Falls du das nachschlagen willst.
Will ich nicht.
Also,
danke.
Ist jetzt natürlich auf den ersten Blick nicht eine mega sexy Relegation, aber trotzdem ja zwei Standorte, die sich das erarbeitet haben, da wo sie jetzt sind. Da haben wir so oft drüber gesprochen. Du kannst denen ja jetzt diesen Erfolg nicht absprechen, nur weil es kleine Standorte sind.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja, wir haben ja oft genug auch darüber geredet, welche Vorteile das hat. Ne? Auf der anderen Seite, für jemanden, der so, sagen wir mal, die großen Vereine dann auch sehr schätzt, finde ich, ist es dann oft auch ein bisschen unfair, wenn so kleine Vereine durch ganz, ganz viel Geld und auch in Heidenheim, na klar, da gibt es nicht den großen Investor, aber da steckt schon auch viel Geld im Hintergrund, dass sie überhaupt diesen Weg nach ganz oben überhaupt in der Vereinsgröße schaffen konnten. Das, finde ich, wird dann oft auch zu sehr ausgeblendet. Ne? Mhm. Also klar, die machen super Arbeit und in vielen Vereinen, wo viel mehr Geld ist, wird richtig schlecht gearbeitet. Ist so. Auf der anderen Seite ist mir El Simpatico, ja, das ist okay, nenn's so. Die beiden Coaches mag ich. Ich mag ganz viele von den Spielern da und so. Aber ich finde, man darf halt nicht vergessen, dass das auch schon Gründe gibt, die über das rein sportliche Arbeiten hinausgehen. Gibt dafür, dass beide Vereine da sind, wo sie sind.
Die Frage ist jetzt aber, wer ist Favorit in der Relegation? Der Bundesligist kommt ja traditionell eher aus so einem Negativerlebnis. Der Zweitligist hat gefühlt alles gewonnen. So ist es jetzt auch. Trotzdem gewinnt ja meistens der Erstligist in der Relegation. Und der Trainer, der Elversberger, Horst Steffen, der schätzt das mal ein.
Ja, es liegt sicherlich an den Budgets und den entsprechenden Spielern. Auf Zweitliganiveau sind die Budgets deutlich geringer als auf Bundesliganiveau. Insofern hat auch Heidenheim, die international gespielt haben, einen tollen Kader zusammen. Und das ist in der Vergangenheit, glaube ich, auch oft so gewesen, dass dann wirklich diese zwei Spiele auch für die Bundesligisten genommen worden sind, die einfach dann sich auch fokussiert haben auf diese zwei Spiele und das ausblenden konnten. Genauso können wir uns nichts dafür kaufen, dass wir jetzt eine tolle Bilanz haben. Wir müssen uns auch wieder auf die zwei Spiele fokussieren. Und wie gesagt, es ist einfach eine gewaltige Qualität im Bundesliga-Kader in der Regel da, sodass wir uns richtig straffen müssen. Und wenn wir 3-0 in Heidenheim gewinnen sollten, hätten wir was Tolles erreicht. Ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig wird. Aber wir wollen natürlich in Heidenheim uns eine Ausgangssituation für das Rückspiel schaffen, dass wir da eben auch gute Chancen noch haben, dass alle Leute ins Stadion kommen und sagen, ey, wir können noch ein bisschen hoffen, dass dieses Wunder wahr wird.
Seit 2009 gibt es wieder die Relegation, also 16 Mal. 13 Mal hat der Erstligist gewonnen, nur 3 Mal der Zweitligist. Dein Tipp?
Elversberg macht's.
Glaube ich auch. Donnerstag das erste Spiel Heidenheim-Elversberg und dann am Montag Elversberg gegen Heidenheim. In der Abstiegsrelegation in der zweiten Liga, da muss Braunschweig ran. Braunschweig geht in die Relegation, wurde ordentlich überrollt jetzt am letzten Spieltag von Nürnberg. Mhm. Auch nicht so richtig gutes Gefühl, jetzt damit in die Relegation zu gehen. Es geht gegen den ersten FC Saarbrücken, der wiederum am letzten Spieltag noch den Sprung auf Platz 3 geschafft hat und Cottbus da noch abgefangen hat. Ja, auch da schwer vorherzusehen, wer das zieht.
Da sehe ich Braunschweig vorn. Also ich finde, Braunschweig hat schon die deutlich bessere Mannschaft. Ne? Also die haben ja auch, die sind ja eigentlich eines der formstärksten Teams der zweiten Liga gewesen bis zu den vergangenen beiden Spieltagen. Da gehe ich eigentlich, also ich gehe davon aus, dass Braunschweig das irgendwie machen kann. Wobei, ein guter Kollege von uns, Luca, ist Braunschweiger und der sagte, okay, in solchen Situationen versauen wir es auf jeden Fall. Also er rechnet fest damit, dass Braunschweig wieder runter muss in die dritte Liga.
Aber auch ein Duell von zwei ähnlichen Traditionsmannschaften. Saarbrücken ja sehr lange jetzt nicht auf der ganz großen Fußballbühne. Und auch das wird sicherlich sehr spannend. Dann ziehen wir noch ein kleines Fazit bei der zweiten Liga und können noch schnell den Trainer der Saison. Das ist natürlich ganz klar Friedhelm Funkel.
Das wäre jetzt wirklich übergriffig, fast schon, ey.
Nein, ich würde, Horst Steffen liegt natürlich nah, aber.
Ich nehme Merlin Polzin.
Ja, ich bin auch bei Polzin, weil er es geschafft hat, diesen HSV dann endlich in die erste Liga zu führen.
Ja, und das auch mit 34, ne, und dann so authentisch zu sein und irgendwie auch undogmatisch und dieses ganze Umfeld, den Kader zu managen, der ja wirklich eigentlich fast auch schon, man kann sagen, an der Grenze zum Erstligakader bestückt ist so. Also da sind schon sehr viele sehr, sehr gute Fußballer für Zweitliga-Verhältnisse drin. Das war schon wirklich gut, was der gemacht hat. Also Props an Merlin Polzin, verdienter Trainer des Jahres.
Ja, und aus ähnlichen Gründen ist mein Spieler der Saison in der zweiten Liga auch Davy Selke. Torschützenkönig, 22 Tore gemacht, weit über seinen Bestwerten bis dato. Der hatte bis dato, glaube ich, 2x10 Tore gemacht in seiner Karriere pro Saison. Das war also jetzt ein richtig starker Wert. Er war der absolute oder einer von mehreren Anführern beim HSV, ist immer vorweggegangen, hat wichtige Tore gemacht, hat wichtige Elfmeter geschossen, hat sich in Interviews immer hingestellt und gesagt, Leute, macht uns nicht nervös, macht uns nicht verrückt, wir machen das schon, wir werden aufsteigen. Das verspreche ich euch.
Und vielleicht ist er trotzdem weg. Also mein Spieler der Saison ist auf jeden Fall Fisnik Aslani von der SV Elversberg, weil der einfach, wie ich finde, das beste Komplettpaket hat und der ist halt auch erst 22. Und ich mag auch immer so Karrieren, die nicht so gerade laufen. Ne? Also Aslani ist ja, kommt irgendwie aus der Jugend von Union und dann über die zweite Mannschaft von Hoffenheim oft verliehen und so. Dass der jetzt den Durchbruch geschafft hat, freut mich wirklich sehr.
Und der geht nach Hoffenheim.
Ja, gut. Da muss er ja jetzt zurück. Aber vielleicht, also die wollen ja um ihn kämpfen, aber vielleicht landet er auch ganz woanders. Ne?
Ja.
Also der hat auf jeden Fall ordentlich Werbung für sich gemacht.
Was noch fehlt, ist die Enttäuschung der Saison in der zweiten Liga. Ich kann mir denken, was jetzt kommt. Ich habe eigentlich keine so eine richtige große Enttäuschung, aber würde mich dir anschließen, wenn du jetzt dein Referat hältst.
Ich halte kein Referat. Schalke ist die Enttäuschung der Saison. Es ist einfach absurd, was in dem Verein passiert. Und das war jetzt am letzten Spieltag, wo die Fans dem Team den Rücken zugedreht haben und dann auch noch dieses Banner, wo die Mannschaft am Ende als Versager beschimpft wird.
Schöne Sommerpause, ihr Versager.
Ja, ich meine, damit ist alles gesagt. Das liegt nicht allein an der Mannschaft, sondern auch daran, wie sie zusammengestellt ist. Es ist einfach Chaos von vorne bis hinten und das ist richtig viel Arbeit für Frank Baumann. Und trotzdem, Timo Becker kommt ja zurück von Kiel, ist ja der erste Neuzugang und das ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Der Verein hat so eine Strahlkraft, dass ich mir vorstellen kann, dass Frank Baumann da was bewegt. Aber das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe.
Ob das innerhalb eines Jahres schon das funktioniert, ist
komplett,
die Frage.
Das ist wirklich schwierig. Es hängt auch davon ab, wen sie jetzt als Trainer bekommen und so, aber das ist eindeutig die Enttäuschung der Saison in der zweiten Liga. Im ganzen deutschen Fußball.
Das Einzige, was am Ende noch gut gegangen ist, ist, dass sie nicht 15. geworden sind, weil bei der DFB-Pokalauslosung wären sie in den Amateurtopf gerutscht und hätten in der ersten Runde vielleicht dann
Dortmund
schon die Bayern
Derby. Das wäre geil gewesen.
Ja, also Schalke hat dahingehend wirklich viel Arbeit vor sich. Und damit sind wir tatsächlich jetzt mit allen Dingen durch. Ist er denn, du hast noch was Wichtiges auf dem Herzen, was die erste oder zweite Liga betrifft, dann sag's jetzt oder schweige für immer.
Ich schweige bis nach der Sommerpause, also der Winterpause in Australien. Okay?
Ja, aber apropos Pause, da passiert natürlich ein bisschen was. Wir haben eine Fußball-Europameisterschaft jetzt im Sommer und zwar die der Frauen, 2. bis 27. Juli. In der Schweiz findet die statt. Deutschland spielt da in der Gruppe gegen Polen, Dänemark und Schweden und alle Spiele der EM, die gibt es bei ARD und ZDF live. Und auch darüber hinaus berichten wir natürlich sehr umfassend. Es wird zum Beispiel natürlich auch einen Podcast geben. Und zwar von den Kolleginnen und Kollegen von Sportschau F. Von dem Podcast-Format. Die werden da Spezialfolgen machen. Und Christina Schröder, die versorgt euch dann bei der Europameisterschaft damit und verrät mal, was da auf euch zukommt.
Hey ihr beiden, also ich freue mich jetzt schon mega auf die EM in der Schweiz, denn ich werde immer da sein, wo die deutschen Fußballerinnen auch sind. Im Trainingsquartier, vor und nach den Spielen, eben nah dran, wenn es spannend, emotional, lustig oder auch mal unerwartet wird. Und ich bin natürlich bestens vernetzt mit unseren Sportschau-Reporterinnen und Reportern und habe damit nicht nur tolle AnsprechpartnerInnen, sondern auch die besten Chancen auf Insider-Stories und kuriose Geschichten rund um das Turnier. Also markiert euch doch den 23. Juni im Kalender, dann geht's nämlich los mit Sportschau FEM Special. Und ab dem 30. Juni gibt's den Podcast dann täglich, immer in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss!
Das solltet ihr euch jetzt schon abonnieren. Wir verlinken euch den Kanal auf jeden Fall schon mal in den Shownotes und dann bei der EM, wie wir in der vergangenen Saison bei der EM, Tobi, jeden Morgen aktuelle Infos rund um das DFB-Team und was sonst so los ist bei der Europameisterschaft.
Und das Bundesliga-Update verabschiedet sich jetzt in die Sommerpause. Wir hören uns dann zur kommenden Saison wieder und dann mit dem Eröffnungsspiel. Es kann nur eins geben, Bayern gegen HSV. Wenn die DFL das nicht als Eröffnungsspiel der neuen Saison nimmt, haben sie den Fußball nie geliebt.
Ja.
Oder Bayern Köln, könnte man natürlich auch machen.
Vielleicht ist es auch Hoffenheim-Elversberg.
Wir können ja Vorschläge einreichen nochmal, schriftlich.
Ich bin für Hoffenheim-Elversberg.
Jens, vielen Dank für die Saison.
Ich danke dir, Tobi.
Vielen Dank an Anne, die heute nicht da ist.
Ich danke Anne auch.
Und dann hören wir uns in alter Frische, vielleicht auch in neuer Frische wieder zur neuen Saison und wünschen euch einen schönen Sommer.
Wir danken euch vor allem, dass ihr immer dabei wart. Vielen, vielen Dank und wir hoffen, in der neuen Saison seid ihr auch wieder dabei.